Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snorama im Studio und Gästen, nämlich
Jan Käfer,
Tassilo Frank,
Hanna Köhn-Lechner.
So, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon ist Ralf Snorama. Gäste, wie gesagt, der Regisseur und die Hauptdarsteller des diesjährigen Leofeld-Stückes, wobei man dann gleich wieder ein Anführungszeichen Leofeld setzen muss, weil es dieses Jahr nach wie vor in Gerabrunn ist. Die Burgruine Leofelds wird noch saniert. Und man kann nur hoffen, dass da jetzt auch schnell vorangeht. Sonst wird es nächstes Jahr nochmal Gerabrunn vielleicht.
Möglich.
Letztes Jahr war es vor dem Fabrikgebäude Schüle
ja.
In Gerabrunn. Dieses Jahr ist es vor dem alten Bahnhof. Da hat man sich mit den Nebenbahnfördervereinen sozusagen getroffen. Bevor wir aber dazu kommen, wie es dazu kam, dass Piroschka dieses Lustspiel jetzt vor dem alten Bahnhof gelandet ist. Bloß noch mal kurz zu meinen Gästen. Ich fange mal ganz höflich mit der einzigen weiblichen Person im Studio an, nämlich mit Hanna Köhn-Lechner. Wie sind Sie denn zum Spielen, zum Amateurtheater gekommen?
Also das hat bei mir schon in der Grundschule angefangen. Ich habe schon immer in der Schule mitgespielt, in so Theater-AGs. Die wurden dann aufgelöst in der 5. Klasse und ich habe meinen Eltern dann 2 Jahre lang vorgeheult, ich will unbedingt Theater spielen, bis wir dann zum SAMS in die Burgschauspiele Leofelds gegangen sind, zu dem Kinderstück. Und seitdem habe ich gesagt, da möchte ich unbedingt mitspielen und dann ein Jahr später habe ich dann auch angefangen.
Es war aber nicht Kurt Rösch, der das SAMS gespielt hat, nehme ich an. Dieses Jahr in Räuber Hotzenplotz. Das wäre, glaube ich, ein bisschen traumatisch gewesen für Kinder. Kurt Rösch als SAMS. Naja. Ja, das ging dann eigentlich mit 11 Jahren, sehe ich das richtig?
Genau.
Dann ja. Richtig los. Dann so mehr Statistenrollen so als Kind oder dann auch beim Kindertheater mitgemacht?
Also als ich angefangen habe mit 11, war dann das erste Stück Die wahre Geierwalli. Da haben dann das erste Mal Kinder mitgespielt, aber eben nur in der ersten halben Stunde.
Ja.
Und dann hat es mit größeren Rollen angefangen, aber eben wenig Text, so halt ein paar Mal über die Bühne laufen und ja.
Und jetzt gleich in die Hauptrolle zu Piroschka gekommen. Nicht ganz einfach, wenn ich das mich recht entsinne, was vor allem das Sprachliche anbetrifft, kommen wir aber auch noch dazu. Weiter Hauptdarsteller im demselben Stück ist Tassilo Frank.
Jawohl, hallo.
Der ist ja sozusagen familiär vorbelastet, wenn genau. Ich das richtig sehe.
Das ist bei mir, genau. Ich bin familiär da einfach zu arg eingebunden, als dass ich dort irgendwie am Theater hätte vorbeikommen können. Und dadurch bin ich auch schon, spiele noch nicht so lange aktiv, aber beim Aufbauen habe ich früher immer geholfen. Aber spielen tue ich erst seit 7 Jahren.
Der Vater Kurt Frank war ja auch in vielen Hauptrollen schon zu sehen bei den Burgschauspielen und war auch immer organisatorisch ziemlich mit dabei. Jetzt sind es seine 2 Töchter, wenn ich es richtig...
Die 2 Töchter und der Thomas Schneider, genau. Das ist jetzt ein
Dreier-Vorstand.
Also ja. Genau, die Schwestern.
Die das jetzt das organisatorisch übernommen haben, aber die spielen auch mit, oder?
Hier und da. Meine Schwestern dieses Jahr nicht, aber normal spielen die schon mit.
Ja. Ja. Also im Grunde die ganze Familie, wenn
man so will. Die ganze Familie ist eingebunden, genau.
Der Vater dieses Jahr Regieassistent, und da kommen wir sozusagen zum dritten Gast, zum Regisseur Jan Käfer, dieses Mal zum wievielten Mal?
Dritten
dabei?
Mal jetzt.
Zum dritten Mal, genau. Also letztes Jahr war es Graf von Monte Cristo, hat die Hauptrolle ja auch Tassilo Frank gespielt.
Genau.
Dieses das Mal davor. Ein Lustspiel vom Drama zum Lustspiel, genau. gewissermaßen. Wie ist es denn mit dem Inszenieren, wenn man so im Freien dann sozusagen, gut, bei der Burgruine weiß man irgendwann, was man wie wo machen kann, aber das war jetzt ja jedes Mal sozusagen ein neues Erforschen von Aufführungsplätzen, oder?
Ja, also es ist natürlich eine Herausforderung, wenn man an einen Platz kommt, den man noch nicht kennt oder halt roh kennt, ohne Bühnenaufbau, ohne Tribüne und so weiter, dann auch zu gucken, was für Möglichkeiten gibt's denn überhaupt? Also was ist überhaupt machbar, technisch umsetzbar? Und das ist jedes Mal, jetzt die letzten zweimal, sehr spannend gewesen, einfach mit den Umständen auch umgehen zu müssen. Manches funktioniert, was man sich gedacht hat, manches funktioniert nicht, und sich dann eine Alternative dafür überlegen zu müssen.
Ist es jetzt vor dem Schülebau, ich meine, die Proben sind fast schon vorbei, nehme ich mal an, die Probenzeit, war es vor dem Schülebau jetzt einfacher oder vor dem alten Bahnhof?
Naja, einfacher, also ich weiß nicht, ob man das wirklich miteinander vergleichen kann. Der Schüle war halt in dem Sinne das Gebäude an sich schon sehr, ich will nicht sagen brachial, aber sehr beeindruckend, dass man auch in die Beleuchtung und so weiter alles mit einbeziehen könnte. Das haben wir jetzt dieses Jahr natürlich auch gemacht, dadurch, dass wir auch näher dran sind dieses Jahr, also der Zuschauer näher dran sitzt, ist es nochmal was ganz anderes. Die Schule war in dem Sinne eine sehr interessante Spielstätte, weil sie halt so riesig war. Das heißt, die Bühne musste dementsprechend auch groß sein, damit es nicht so verloren wirkt vor diesem riesigen Gebäude, und dadurch viele inszenatorischen Ideen dementsprechend groß umgesetzt werden mussten. Die Leute auch weiter weg saßen, dadurch, dass natürlich auch andere Fluchtwege, andere Zugänge für die Zuschauer waren, konnten wir da sehr viel ausladender sein als jetzt dieses Jahr zum Beispiel.
Gut, der alte Bahnhof ist ein bisschen schnucklicher im Vergleich zu einem schönen Gebäude. Aber im Grunde hat man fast eine ähnliche Situation, dadurch, dass es auf dem Bahnsteig spielt, ist natürlich auch etwas erhöht. Ne? So wie vor dem Schülergebäude war es so ein extra Aufbau.
Genau.
So ein extra Bühnenaufbau. Und jetzt hat man halt einen Bahnsteig sozusagen als Bühne dann, wenn man so will.
Das ist praktisch eine natürliche Bühne, die der Bahnsteig vorgibt. Letztes Jahr mussten wir da ein Podest hinstellen von 1,60 Höhe und ich glaube 16 Metern Breite. Dieses Jahr haben wir einfach die Originalbegebenheiten, wie es eben an diesem Bahnhof ist, und auch gesagt, das möchten wir gerne so lassen, um den naturalistischen Effekt des Stückes auch mit bedienen zu können, weil es ja eben auf einem Bahnhof in Ungarn spielt. Und haben einfach gesagt, so, wir nehmen das so, wie es ist, müssen halt gucken, wie wir das dann mit der Tribüne organisieren und mit den Zugangswegen und so weiter.
Als Regisseur, als freiberuflicher Regisseur, ist man ja ziemlich viel unterwegs, nehme ich mal an.
Ja.
Was fällt denn außer jetzt Zusammenarbeit mit Amateurtheatern noch so alles im Jahr an?
Naja, also ich bin jetzt dieses Jahr, also ich spreche, wenn ich sage, dieses Jahr immer von Spielzeiten, also das heißt also von September bis Juni, nicht so doll rumgekommen wie Jahre zuvor. Also ich habe in Wiesbaden 2 Inszenierungen gemacht und ich spiele ja auch noch selber als Schauspieler in Koblenz. Da hatte ich dieses Jahr im Januar auch eine Produktion und jetzt bin ich dieses Jahr wieder hier gelandet und danach ist erstmal Theaterpause.
Theaterpause?
Ja, das gibt's Gott sei Dank auch.
Dann nochmal zu dem Stück zurück, Lustspiel, dieses Jahr, letztes Jahr Drama. Wo sehen Sie da die wesentlichen Unterschiede so als Regisseur, wenn man da an die Sache, ist es Lustspiel schwieriger?
Jein. Also sagen wir mal so, das Drama an sich, das wir letztes Jahr hatten, also ich gehe grundsätzlich immer an die Sachen ran und sage, ich gucke jetzt nicht auf die Genrebezeichnung, sondern ich gucke, was steht im Text, was will der Autor mir sagen, was für Leute habe ich zur Verfügung, wer kann die Rolle spielen. Und jetzt ist es nicht so, dass wir aus einem Drama eine Komödie machen wollen. Aber es geht erstmal um die Figuren, was für Probleme haben die miteinander, auch mit sich selbst. Und dann zu gucken, in was für eine Form bringt man das. Das ist beim Drama in dem Sinne eben existenzieller als jetzt zum Beispiel bei der Komödie. Da wird es dann überspielt. Aber die Probleme sind natürlich trotzdem da. Ja. Aber die Form der, ich bringe jetzt mal ein Beispiel, jetzt mag einer der älteren Zuschauer vielleicht Louis Nefiné noch kennen. Ja. Der hatte natürlich, wie in dem Film Die große Sause, musste natürlich auch aus dem besetzten Paris fliehen. Trotzdem ist das ja auch, wenn man das realistisch sehen würde, eine gefährliche Situation. Trotzdem wurde das eine Komödie überspielt durch Gags, durch Situationskomik. Deswegen kann man nicht unbedingt sagen, es ist schwerer oder leichter. Was halt von der Kunstfertigkeit angeht, ist die Komödie halt die große Kunst. Weil man eben beide Ebenen bedienen muss. Einerseits natürlich das Problem der Figuren, andererseits die Spielweise der Komödie. Und das ist, das geht nicht so leicht von der Hand wie jetzt zum Beispiel Drama im weitesten Sinne.
Wie war es denn für die Hauptdarsteller, jetzt so eine Komödie zu spielen? Letztes Jahr so, wie soll man es ausdrücken, so schwer beladen sozusagen, den Grafen von Monte Cristo, dieses Jahr den Andreas, hat er überhaupt einen Nachnamen? Ich weiß gar nicht.
Grüner.
Ja. In so einem Lustspiel. Ist es eine Erleichterung oder ist es...
Es ist eine neue Herausforderung, würde ich sagen. Ja. So wie der Jan schon gesagt hat, letztes Jahr hatte ich mehr oder weniger immer diese eine Stimmung, wo ich komplett eigentlich nur immer stärker werden ließ. Mhm. Und dieses Jahr habe ich einfach mehr Gefühlssprünge, dass ich in diesem Moment eher glücklich bin, im nächsten bin ich traurig. Und das ist halt von der Spielart auf jeden Fall anders und körperlich auch etwas anstrengender als das im letzten Jahr. Aber es ist eine neue Erfahrung, macht wieder sehr viel Spaß.
Und für Sie, Frau Könlicher, ist es ähnlich?
Ja, ist auf jeden Fall echt eine große Herausforderung, aber die nimmt man auch gern an und versucht es eben umzusetzen so. Und wie Tassilo schon gesagt hat, es ist schwierig, wenn man so viele Gefühlswechsel hat innerhalb von dem Stück, aber es ist eben die Herausforderung da und es macht dann auch Spaß.
Als Piruschka, als Hauptfigur sozusagen des Stücks, gucken ja sozusagen alle auf einen, ne? Da ist man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr herausgefordert noch, oder?
Also es kommt ja auf die Gesamtheit an. Ich meine, jede bis zur kleinsten Nebenrolle hin, die sind ja alle wichtig. Und deswegen sehe ich das jetzt eigentlich gar nicht so. Man spielt die Hauptrolle und ist die Hauptperson, weil eben das Gesamte macht das Theaterstück aus. Mhm. Jede einzelne Rolle.
Bevor wir zu dem Theaterstück kommen, habe ich jetzt noch etwas Musik. Das ist in diesem Fall... Die rumänische, gebe ich zu, die rumänische Gruppe Taraf de Haiduc zusammen mit dem Kronos Quartett und einem Stück von Sapo Pera Pasquero, Turcaesca nennt sich das, und das hört sich folgendermaßen an. Thank you. Ja, und da sind wir wieder zurück nach dieser Turkaesca, nach dieser Roma-Musik, die vielleicht auch in der Gegend gespielt wird, wo dieses Stück spielt, in Ungarn. Ich traue mich nicht, den Namen auszusprechen. Aber ich glaube, alle anderen können den wahrscheinlich schon auswendig.
Ja, sollten wir, wenn übermorgen Premiere ist.
Ja, den muss man auch selber aussprechen.
Dann ja, Stück. Des Öfteren. Also Hanna so hat es, glaube ich, 7, 8 Mal auszusprechen.
Also einmal möchte ich ihn dann doch hören.
Hotmische Wasser, Helikuta, Schipusta.
Gut, kriegt man so ein Schild über das Gerabon drüber oder
wenn man es ein bisschen
dann den ganzen Haus ein.
Ja, deswegen haben wir die Buchstaben ein bisschen kleiner gewählt, damit es nicht die ganze Hausfassade einnimmt.
Ah ja, gut, aber es wird auf jeden Fall da hängen.
Es wird da hängen, ja.
Ich weiß, wo man sich befindet. Jetzt ist es ja ein Ort, der in einem Film vorkommt, nach einem Buch. Dem Roman von Hugo Hartung nämlich, der hieß, glaube ich, wirklich nur Piroschka. Der Film hieß dann Ich denke oft an Piroschka. Mhm. Ist ja eine Rückblende. Ist das bei dem Theaterstück auch so?
Nein, also wir haben nicht nur, dass das Stück das nicht vorgibt mit der Rückblende, sondern auch wir gesagt haben, wir möchten es im Moment spielen, also keine Rückblende in dem Sinne, weil das Ende dadurch ein bisschen anders wird. Einfach auch, wie sind die Zusammenhänge? In der Rückblende ist es ja auch immer so, man hat vorher Andreas in dem Film im Zugabteil schon gesehen und er sagt, er denkt zurück an sie. Ja. Damit ist ja eigentlich schon klar, wie der Film ausgehen wird, wenn man ein bisschen mitdenkt. Und deswegen haben wir uns bewusst auch dagegen entschieden zu sagen, nein, wir spielen das im Moment, in dem Zeitraum, in dem es spielt, ohne Rückblende. Weil sich dadurch das Ende nochmal anders gestalten lässt. Man hat mehr Freiraum und man kann das in dem Sinne dann auch vielleicht auch ein bisschen gegen die Erwartungen der Zuschauer inszenieren.
Ich sehe schon, aber sollten wahrscheinlich doch die Taschentücher gezückt werden, oder?
Ja, ist die Frage, wofür? Für die Freudentränen oder die anderen, je nachdem.
Also es bleibt dann gewissermaßen ein offener Schluss, oder?
Gewissermaßen, ja.
Ja. Jetzt haben wir es raus. Und dann ist das ja natürlich so ein, ja, was typisch ist für Komödien, für Lustspiele, natürlich auch so ein ziemliches Verwirrspiel. Ne? Ich glaube, da spielt die Piroschka so die Hauptrolle, dass die da alle ein bisschen durcheinander bringt, oder wie sehe ich das?
Ja, so schon. Die haben halt eine ganz andere Art, die Ungarn. So. Die sind ja total freundlich und die Piroschka ist auch sehr neugierig und ich glaube halt durch die offene und herzliche Art ist es auch ein bisschen schwierig dann für den Andreas erstmal, was da so für Fragen kommen und mit den Missverständnissen dann zwischen den zwei.
Mhm. Das sprachliche Hindernis ist einfach groß.
Gut, dann sind wir jetzt doch bei dem Punkt gelandet, bei dem sprachlichen. Das war sozusagen, nehme ich mal an, der schwierigste Teil der Vorbereitung oder der zeitaufwendigste, vermute ich jetzt mal. So eine Art Kunstsprache, kann man es vielleicht so nennen?
Ja.
So eine deutsch-ungarische Kunstsprache.
Ja, wir sind ja keine Ungarn, also können.
Ungarisches Deutsch sozusagen.
Ja, genau, ungarisch-deutsch. weil wir uns auch gesagt haben, wir möchten, so gut es überhaupt möglich ist, an diese reale Dialektsprache ran. Aber natürlich sind wir keine Ungarn. Das heißt, wir können das nicht perfekt. Deswegen müssen wir ein Stilmittel finden, deswegen auch Kunstsprache, das so bühnentauglich wie möglich rüberzubringen. Und es geht natürlich auch darum, dass die Leute, die in die Vorstellung kommen, uns das erste Mal sehen und vor allem auch hören, auch verstehen. Mhm. Wenn wir da zu sehr Kauderwelsch drin haben und zu undeutlich machen, verliert natürlich der Zuschauer auch den Faden. Also das war so ein schmaler Grat, auf dem wir gewandelt sind zwischen Originalität und eben Verständlichkeit für die Bühne.
Aber es bleiben auch hochdeutsche Passagen noch mit dabei.
Es sind auch hochdeutsche Passagen drin, keine Frage.
Kein Hohenlohe diesmal.
Nein.
Weil Leofels gibt es ja ab und zu mal so Dialektfassungen oder gab es, sage ich jetzt mal so, ich glaube, in den letzten paar Jahren war das jetzt seltener der Fall. Ne?
Wenn war seltener der Fall, genau. Ja,
wie hört sich denn diese Kunstsprache dann an? Das wollen wir jetzt natürlich von der Piroschka Darstellerin schon mal gern hören.
Oh, okay. Egal, irgendwas oder wie?
Irgendwas, ja.
Okay. Also, Deutsch ist schwer, aber ich lerne sehr durch dir. Und erst habe ich so Angst gehabt.
So. Genau.
Also es war so ein kleiner Teil.
Dass man zumindest mal eine Vorstellung bekommt,
ja.
Was da so auf einen zukommt in der Hinsicht. Jetzt spielt das Ganze, der größte Teil spielt jetzt eigentlich in dem Bahnhof selber, ne? Ja. In diesem Bahnhofsgebäude. Das wurde jetzt nach außen gespiegelt, sozusagen,
genau.
Vor dem Bahnhof. Dann gibt es aber auch nochmal einen Ausflug Richtung
Balaton,
Richtung Plattensee, genau. Auf Deutsch. Wie ist man da jetzt umgegangen mit dem, also muss man da jetzt irgendwie neben dem Bahnhof spielen oder?
Nee, wir haben es praktisch auf dem Bahnsteig gelassen, nur, und das war das Schöne daran, der Bahnhof ist ja mit verschiedenen Gebäudeteilen, trotzdem aus verschiedenen Stilepochen, gibt er die Möglichkeit, das Hotelzimmer am Balaton dann eben auf der Bühne zu lassen und mit ein paar Kniffen eben das zu suggerieren, ist es natürlich ein Theaterort, ganz klar. Wir können jetzt keine riesengroßen Umbauten machen, aber ich glaube, dass es schon sehr gut rüberkommt, dass wir uns auch durch Licht- und Toneinspielung und so weiter, dass wir einen Ortswechsel vollziehen und dann eben dort sind. Das wird auch oft genug erwähnt im Stück, so dass der Zuschauer dem auch folgen kann, dass er jetzt die Reise dorthin macht, also Andreas. Und deswegen denke ich mal, kommt das ganz gut, ist es gut verständlich für den Zuschauer.
Mehrere Gebäude, also es gibt neben dem Bahnhofshauptgebäude in der Mitte, links davon diese ehemalige Bahnhofswirtschaft,
genau.
Glaube ich, und rechts davon, was allerdings zu weit weg wäre, nehme ich mal an,
ja.
Den Güterschuppen,
genau.
Den ehemaligen, also hat man den Wahl zwischen zwei Gebäuden letzten Endes.
Eben drum, genau.
Ja, ja. Okay, was das Stück selber betrifft, da geht es ja um den Studenten Andreas, der zu einer Austauschfamilie kommt.
Genau, ja.
Also das heißt, da müsste es eigentlich noch einen Widerpart geben. Ich glaube, der wird ja irgendwann mal erwähnt. Wer sozusagen zum Austausch dann nach Deutschland gegangen
ist. Nee, nein. Der wird nicht im Stück erwähnt. Herr Hartung hat sich dazu auch überhaupt nicht geäußert, ob dieses Prinzip damals schon so war, Austauschstudent. Es wird im Stück auch einmal gesagt, in die Ferien. Also es ist nicht genau definiert vom Autor, ist er wirklich Austauschstudent oder ist er zu den Ferien da oder zur Kur. Das ist nicht genau definiert. Er lässt das in der Schwebe. Und da Herr Hartung, glaube ich, auch so ein bisschen sich selber als Andreas gesehen hat beim Schreiben oder auch in dem Sinne Andreas war, ist ja sehr autobiografisch, was wir da sehen und auch lesen können, denke ich mal, hat es bewusst in der Schwebe gelassen, um nicht zu viel Anknüpfungspunkte zu seiner eigenen Person preiszugeben.
Wann spielt das Ganze eigentlich? Ich glaube, Anfang der 50er Jahre hat er es geschrieben.
Ja, rückblickend hat das aber in das Jahr 1923 versetzt.
Ah, ja.
Also es würde zeitmäßig auch in seine Jugend etwa passen.
Die goldenen 20er.
Genau.
Da müssten wir jetzt natürlich wissen, was war da in Ungarn los in dieser Zeit. Es war jedenfalls nicht mehr österreichisch-Ungarn, sondern da spielt natürlich auch das Folkloristische, nämlich, wie will ich das mal bezeichnen, ein bisschen eine Rolle auch im Film.
Ja.
Wird man da noch was im Stück davon merken?
Wir haben versucht, da auch eine kleine Gratwanderung zu vollziehen, weil Herr Hartung schreibt am Anfang des Stückes zur Beschreibung explizit, dass er, und daran habe ich mich versucht zu halten, dass er keine Operettentheater sehen möchte mit zu viel Tracht und Folklore und so weiter, sondern Menschen. Und natürlich geht es natürlich nicht ganz ohne, aber es ist immer die Frage, wie hält man da die Waage? Und deswegen sind wir erstmal an die Person herangetreten, als wären das heutige Personen und nicht rückwirkend in die 20er Jahre versetzt, um dann zu gucken, wie wir das mit dem Folkloristischen auffüllen können, damit es rund wird.
Eigentlich ist es ja, wenn man so will, weshalb wahrscheinlich viele dann die Taschentücher gezückt haben im Kino, so eine Liebeskomödie, wenn man so möchte, dass jemand nach Ungarn fährt, im Zug sich verliebt, also das, was man jetzt nicht zu sehen bekommt, dann sozusagen am Ort, wo er dann ankommt als Austauschstudent, wenn ich es richtig sehe, dann auf die Tochter des Bahnvorstehers ist es, ne?
Genau.
Piroschka
genau.
Trifft. Ist es sozusagen Liebe auf den ersten Blick oder?
Es ist, wie sagt man, es ist eine Hin- und Herneckerei. Man hat eigentlich immer schon von Anfang an ein positives Gefühl zu der Person, aber man will es irgendwie nicht zugeben. Und es wird im Laufe des Stücks einfach immer stärker und dadurch.
Und dann kommt unglücklicherweise diese Postkarte vom Balaton.
Genau. Von der besagten Frau, welche er neu im Zug kennengelernt hat.
Genau. Wie versucht man, an so eine Situation ranzugehen? Also ist dann eigentlich die Sympathie bei der Piroschka gegen den Andreas von Anfang an da? Oder ist es etwas, was sich dann erst so aufbaut? Ist es diese Neckereien, die dann das Ganze aufbauen? Oder wie versucht man da so schauspielerisch ranzugehen?
Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit der freundlichen Art so von den Ungarn, sie ist einfach sehr neugierig und ihr gefällt der Andi ja schon arg. Deswegen versucht sie ja gleich auf den zuzugehen so und will den ja auch kennenlernen. Und dann fängt eben die Neckerei auch an, durch die Missverständnisse auch sprachlich gesehen eben wieder, weil sie sich eben oft falsch verstehen und dadurch passiert dann was anderes, was eigentlich passieren sollte. Und ich glaube, das baut es auch wegen auf, so die Beziehung zueinander.
Okay, gut, soweit zum Stück. Wieder etwas Musik, diesmal tatsächlich etwas, naja gut, hätte man sagen können, von Johann Strauss, der hatte auch was über Ungarn geschrieben, den Zigeunerbaron, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die als Operette, aber nicht ganz so oi oi, wie es dann später mit Kallmann und Leha war, würde ich mal behaupten. Und hier eine kleine ungarische Polka, Elien Amagyar heißt die. So hat man sich im 19. Jahrhundert das Ungarische vorgestellt. Wahrscheinlich hat man auch ein bisschen mehr davon noch gewusst, da ja das noch die Zeit von Österreich-Ungarn waren und viele Ungarn auch in Wien gelebt haben. Tja, Wien spielt jetzt hier keine Rolle in dem Fall. ich wollte eigentlich zum Stück und zum Ort der Aufführung. Wir haben vorher schon festgestellt, nicht mehr die alte Fabrik in Gerabronn, sondern der alte Bahnhof. Zum einen, zum anderen kein Drama, sondern ein Lustspiel. Davor gab es auch viele Historiendramen schon, glaube ich, Richtung französische Autoren, Balzac und so weiter. Diesmal jetzt also ein Lustspiel. Ich habe gehört, das hat man sich von Publikumsseite auch gewünscht, oder?
Also das Publikum hat sich mal wieder etwas Witziges gewünscht, weil wir in den letzten Jahren schon sehr schwere Stücke auch gespielt haben und sind schon viele Zuschauer zu uns hingetreten und haben das gewollt, dass wir eine Komödie spielen.
Also der Wunsch kam schon letztes Jahr gewissermaßen
Er kam schon öfter auf, aber dieses Piroschka wollten wir auch schon länger spielen.
Ah ja. Das heißt, kam es zuerst jetzt der Wunsch nach dem Lustspiel oder zuerst der Wunsch nach einem anderen Aufführungsort?
Naja, zuerst, also meine Information war, dass gewünscht wurde, mal wieder ein Lustspiel zu machen und dann gab es eben Vorschläge und so weiter, dann eben auch Piroschka darunter gewesen ist. Und dann ging es halt darum, bleiben wir an der Schule oder suchen wir uns Stück entsprechend was Neues, weil wir dieses Jahr noch warten müssen, bis die Ruine eben fertig ist. Und dann kam es in die Diskussion, dass man ja eine Kooperation mit den Bahnfreunden hier in Georabronn in Gespräche treten könnte, um zu gucken, ob ist es da überhaupt möglich, würde die Stadt es überhaupt genehmigen. Und so kam das dann ins Laufen und Stückchen für Stückchen kristallisierte sich dann heraus, ja, das würde funktionieren, das würde auch passen, hatten dann noch einen Besichtigungstermin des Bahnhofs, weil ich kannte den ja nicht. Und dann haben wir beschlossen, ja, dann machen wir das so, dann spielen wir dort Piroschka.
Mhm. Wie kamen die Nebenfreunde bei der ganzen Sache dazu? Hatten die im Jahr davor schon sich überlegt, irgendwie so?
Naja, man kennt sich ja, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, untereinander. Und durch Gespräche, glaube ich, ist dann so eine Idee entstanden, eine Kooperation auch für den Bahnhof, der jetzt auch restauriert wird. Dann eine größere Publikumsnähe dann auch zu schaffen und auch eine Kooperation in dem Sinne, wie man heute so schön sagt, eine Win-Win-Situation zu schaffen, dass der Bahnhof ein bisschen und die Bahnhofsfreunde ein bisschen etablierter und auch bekannter werden, auch überregional und wir auch eine Spielstätte bekommen, die zum Stück passt.
Und wie kam die Entscheidung im Ensemble an, jetzt am Bahnhof?
Also ich fand die Idee richtig gut, weil während des Spielen ist es eine schöne Atmosphäre dann. Wenn es eben das Stück spielt ja an dem Bahnhof und wenn man dann direkt am Bahnhof ist, finde ich das gemütlicher und es ist auch so einfach schöner zum Spielen. Ja.
Bloß eine Lok darf, glaube ich, keine fahren.
Ne? Nee, leider nicht.
Da stehen jetzt welche, zwar welche rum irgendwo in der Nähe, aber die gehören dem Nebenbahnfreunden nicht, meines Wissens.
Nein, die gehört der Deutschen Bahn.
Und die Strecke ist ja eigentlich zurzeit auch nicht freigegeben.
Genau.
Sondern da ist, steht irgendwie ein Antrag, glaube ich, noch aus, das zu Tourismus oder zu regulärem Bahnbetrieb zu funktionieren.
Genau, aber die Mühlen mahlen langsam.
Ja, da hat es dann noch einiges an Schwierigkeiten. Dafür haben aber die Nebenbahnfreunde jetzt doch einiges auch noch gemacht. Ne? Also ich glaube, das ehemalige Wirtschaftsgebäude, gut, die Tür hat, als ich mein Probesuch war, noch nicht so richtig funktioniert. Das heißt, man musste sie ja jedes Mal zuschrauben wieder.
Genau.
Im Güterschuppen, es wurde dann doch einiges gemacht, weil der soll ja, glaube ich, als Empfangsbereich so dienen.
Genau, das soll sozusagen das Foyer werden, auch mit Bewirtung und so weiter. Und die sind und waren und werden auch die bis zur Premiere, glaube ich, noch ganz schön am Arbeiten sein. Also es wird ordentlich was gemacht. Also wenn man jetzt rückblickend guckt, wir proben ja seit Dezember etwa schon jetzt, immer zeitversetzt, da hat sich ganz viel getan. Natürlich gibt es Bereiche, wo wir dann aus dem künstlerischen Aspekt heraus gesagt haben, bitte diese Wand nicht streichen, die ist so schön alt und kaputt, das könnt ihr machen, wenn wir fertig sind. Aber drumherum ist alles ganz neu gemacht, neu gestrichen und ganz hervorragend restauriert.
Mhm. Ich nehme an, das Alte waren wahrscheinlich diese Holzschindeln, die da
genau.
in diesem Bahnhof zumindest im unteren Bereich sind.
Genau.
Oben hat man ja so ganz verbrecherisch so Blechzeug draufgeknallt.
Leider.
Eine Isolierung. aber man hat viel mit Vögeln zu tun, die da drumschwirren, glaube ich, oder?
Ja, man ist halt in der Natur. Ne? Das ist, ist jetzt nicht wie in der Burg, dass hohe Mauern drumherum sind, man relativ geschützt ist. Man sitzt wirklich im Freien. Und die Schwalben, die da rumfliegen, die wohnen ja da, die kann man ja dann auch nicht vertreiben. Aber ich finde, genau das macht das Flair auch aus.
Ja.
Das spielt im Freien, deswegen haben wir es ja von dem Bahninnenraum nach draußen auf den Bahnsteig versetzt, dass man eben die Natur, die Weite, die dort herrscht, auch so ein bisschen mitbekommen kann.
Und das Publikum sitzt an einer ganz ungewohnten Stelle. Früher ist man ja im Bahnhof immer am Bahnsteig gestanden. In diesem Fall sitzt man jetzt sozusagen unterhalb davon gegenüber mit den Bahngleisen. Die sind, bleiben, glaube ich, frei. Ne?
Ja, müssen frei bleiben, ja.
Mit den Bahngleisen dazwischen. Sicherlich auch eine interessante Perspektive, mal den Bahnhof zu betrachten.
Auf jeden Fall, ja.
Jetzt gibt es wieder Ärger in der Nachbarschaft. Nette Säge ging hier gerade an. Was musste denn diesmal alles von Seiten der Burgschauspiele gemacht werden? Ich nehme an, das da an der Bühne zu installieren war auch nicht so ganz einfach, weil das Gelände, glaube ich, nicht gerade so ebenerdig war, oder?
Vorteilhaft ist das Gelände nicht, aber wir haben ja hauptsächlich die Tribüne gebaut, wo die Zuschauer sitzen. Aber wir sind da, würde ich jetzt schon sagen, relativ geübt, weil in der Burg selber ist es auch nicht einfach, die Tribüne aufzubauen. Letztes Jahr hatten wir ja schon die Gelegenheit, an der Schule zu üben und da konnten wir auch sehr viele Teile davon wiederverwenden. Also es hat schon gut funktioniert.
Und dann ist dieses Jahr irgendwie auch noch so ein Sichtschutz und Windschutz und Lärmschutz in einem, glaube ich, müsste jetzt inzwischen stehen, oder?
Ja, der steht jetzt.
Ist es dann wieder aus so Paletten hochgebaut oder wie ist das
teils,
gemacht?
Teils, teils. Es sind teils Eisenbahnschwellen, so alte, haben uns die Bahnhoffreunde dorthin gestellt und auch wieder Paletten sind auch wieder da, genau, ja. So, dass das schön ineinander fließt. Also die Paletten passen echt gut auch zu den Bahnhofschwellen. Gibt ein schönes Bild.
Also dann, wenn man im Publikum sitzt, auf der linken Seite vom Publikum.
Das links und rechts.
Rechts auch.
Genau, ja.
Doppelter Schutz.
Doppelter Schutz,
genau. Kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
Eigentlich nicht.
Kann der kühle Grund da hinten nicht mehr ganz so kühl werden. muss man dann hoffen natürlich. Empfangsbereich, wir haben vom Güterschuppen gesprochen, da wurde ein Boden gemacht, das Dach wurde gemacht und da ist es jetzt auch trocken.
Für ja.
Den Notfall.
Genau.
Da schenken aber jetzt dieses Jahr nicht die Burgschauspiele irgendwelche Getränke aus oder bieten irgendwas zum Essen an, sondern das machen die Nebenbandfreunde, oder?
Genau, die richten dieses Jahr das Essen für uns. Deswegen auch diese Kooperation mit denen, dass wir beide etwas davon haben. Sie können zeigen, was ihr Bahnhof kann, wie es da drin aussieht und wir dürfen dafür das Theater spielen.
Und was sie geplant haben wahrscheinlich
genau,
auch.
Genau, ja.
Für die Zukunft. Und letztlich noch die Frage, die übrig bleibt, wie wurde das Ganze dann mit der Beleuchtung geregelt? Ähnlich wie letztes Mal oder ist es diesmal komplizierter gewesen?
Im Grunde genommen ist es genauso wie das letzte Mal auch. Natürlich durch den etwas unebeneren Untergrund mussten wir da ein bisschen statisch nachhelfen mit Verstrebungen. Aber im Grunde genommen ist es genau das gleiche Traversensystem, wie wir letztes Jahr auch schon verwendet haben. Und im Grunde genommen funktioniert das auch alles hervorragend. Also es gibt keine Sichtbehinderung für die Zuschauer, obwohl es sehr nah am Zuschauer dran ist. Aber wir haben das so austariert, dass es freie Sicht gibt und keine Plätze, auf denen man durch irgendwelche Traversen gestört wäre.
Gut, nachdem jetzt kein Zug fahren darf, habe ich mir musikalisch was rausgesucht. In diesem Fall von dem Salonorchester gespielt, das Stück Vergnügungszug. Nochmal eine Polka von Johann Strauss. Thank you. So, derweil draußen fleißig weiter gehandwerkt wird. Jetzt haben wir es ausgesperrt, die Geräusche. Jetzt sind wir hier wieder zurück beim Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Im Grunde sind nicht mehr viele Fragen offen geblieben in unserem Gespräch. Eigentlich nur noch die, wie zeitintensiv, hätte mich noch interessiert, war das Ganze denn eigentlich?
Also ich würde sagen, der Aufwand dieses Jahr war nicht so hoch. Mhm. Die Proben haben sehr gut geklappt, aber kann man das so sagen, wie zeitintensiv? Wir haben Proben immer blockweise und deswegen ist das schwer, wenn man das aneinander hängt. Wie viele Monate werden das gewesen sein?
Naja, also ich habe es, ich muss das natürlich auch für die Steuer ausrechnen, wie oft ich dann hierher komme, mit euch arbeite. Letztes Jahr waren es 43 Tage, reine Probentage. Ja. Und dieses Jahr sind es 40. Natürlich über einen größeren Zeitraum verteilt, weil wir nur am Wochenende proben können. Mhm. Aber angefangen haben wir eigentlich vom Konzeptionsgespräch zur Vorstellung mit Rollenbesetzung ab Oktober. Letzten Jahres ging das praktisch los. Und dann immer im Zwei-Wochen-Rhythmus am Wochenende.
Und für die einzelnen Rollen war es diesmal aufwendiger?
Ja, also ich würde schon sagen, da man eben mehrere Gefühlswechsel hat, ist es anspruchsvolleres Theater auf jeden Fall.
Also man muss sich zeitlich, kann man sich ungefähr vorstellen, so ein Drittel mehr als sonst oder
ja, vor allem doppelt eben so viel. Auch wegen der Sprache. Ich glaube, das war halt am Anfang echt recht schwierig, dass man die Sprache verinnerlicht, weil man nicht nur die Sätze so auswendig lernt, sondern die auch dann ganz umstellen muss, sodass es wegen ungarischen Akzent hat. Und ich glaube, das war das, was so viel Zeit gekostet hat, dass wirklich jeder die Sprache kann und dass sich das auch gut anhört dann.
Beim der männlichen Hauptrolle war es natürlich dann nicht so schwierig.
Für mich war es einfach,
Er war immer ein bisschen außen vor und hat sich eingegrinst.
Verfällt man manchmal aus Versehen im Alltag auch nochmal in den Dialekt?
Ja, also ich habe mich schon oft dabei ertappt. Mir sagen es dann meistens die anderen, weil mir selber fällt es eigentlich gar nicht so auf. Aber ich denke, man nimmt immer was von der Rolle mit. Und das ist jetzt halt hauptsächlich mit der Sprache so. Und dann erwische ich mich schon manchmal, dass ich so bestimmte Wörter übernehme.
Das war ja eigentlich auch unser Anspruch, als wir angefangen haben, das wirklich auch Sätze Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe durchzugehen. Habe ich auch gesagt, wenn ihr dann mal frei in diesem Dialekt sprechen könnt, dann sind wir soweit, dass es wie eine geläufige Sprache klingt. Weil es soll ja trotzdem umgangssprachlich klingen. Und je holpriger das ist, desto schwieriger ist es natürlich auch für den Zuschauer zu verstehen. Deswegen habe ich gesagt, wartet's ab. Irgendwann, so kurz vor den Endproben, unterhaltet ihr euch in den Pausen zwischendrin auch auf Ungarisch-Deutsch. Und das kam dann auch so. Und ich saß dann daneben, habe mir einen gegrinst, habe erstmal nichts gesagt, wie sie dann selber drauf gekommen sind, dass sie jetzt auch außerhalb des vorgeschriebenen Textes so miteinander gesprochen haben.
Aber völlig erfunden ist es jetzt nicht gewesen. Da waren ja irgendwelche Ungarinnen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren da irgendwie noch mit dran beteiligt, oder?
Ja, ich kenne vom Staatstheater Wiesbaden im Orchester und im Ballett zwei Ungarinnen. Und ich bin auf die zugetreten und habe gesagt, bevor wir anfangen, weil Google-Übersetzer ist halt nicht so toll in der Aussprache, könnt ihr mir das mal erklären, was das heißt, wie man das korrekt ausspricht, wie ist denn überhaupt die Betonung der Worte im Ungarischen jetzt anders als im Deutschen und worauf muss ich Wert legen? Auch beim Durchgehen des Akzentes, wenn dann Deutsch gesprochen wird, aber mit ungarischem Akzent. Und habe mich mehrmals mit denen getroffen, auch Tonbandaufnahmen gemacht, die ich dann auch rumgeschickt habe, beziehungsweise in Proben, die uns angehört haben, wie wird's denn überhaupt richtig ausgesprochen? Und das hat uns sehr geholfen, einfach auch zu hören, wie ja die Betonung der Worte funktioniert, um das dann auch auf die deutschen Texte übernehmen zu können.
Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt beim Ungarischen ist, glaube ich, die Betonung immer mehr auf der Eins, oder?
Genau.
Also wie... Jetzt kann man es natürlich nicht vergleichen, aber bei slawischen Sprachen findet man das.
Genau.
Beispielsweise im Vergleich auch. Ungarisch ist ja keine.
Nein, eher mit dem Finnischen verwandt.
Fall. Ja. Wie nennt sich das, glaube ich, finnisch-uigurische Sprache, oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie hat man das dann so gelernt? Also hat man sozusagen das, was die jetzt gesprochen haben, sich dann als Vorbild genommen und hat dann sozusagen Wort für Wort dann das Ganze sich überlegt, wie man es ausspricht?
Also ich habe so gemacht, dass ich mir einzelne Buchstaben gesucht habe. Zum Beispiel das A wird häufig immer zu O. Mhm. Und dann eben die Betonung auf die erste Silbe, dass ich mir das erst ins Textbuch reingeschrieben habe. Und dann halt immer versucht habe zu sprechen oder, wenn wir jetzt im Radio sind, ich übe immer so, dass ich vom Radio Sätze nachspreche und die versuche in Ungarisch zu sprechen. Also so, da hat jeder wenigstens so seine eigene Übung. Ich mache es halt so, ich lerne so, dass ich versuche, Alltagssätze auch in Ungarisch zu sprechen. Und da dann halt immer mehr, ja.
Gab es dann letzten Endes auch einen Ansatz, sozusagen sich mit ungarischer Kultur intensiver auseinanderzusetzen?
Ja, kann ich jetzt nur von mir sprechen, jetzt aber ja. Im Vorfeld natürlich schon zu der Vorbereitung einfach auch. Ich war vor, oh Gott, das ist auch schon 10 Jahre her in Ungarn, habe mir da 4 Wochen lang Budapest und Umgebung angeguckt. Dadurch hatte ich noch ein bisschen was im Petto. Aber natürlich setzt man sich im Vorfeld natürlich auch mit der Kultur auseinander. Gerade zu der damaligen Zeit, also Ende der K&K-Monarchie und Übergang, bis zum Zweiten Weltkrieg, auch einfach, wie sich das Land an sich entwickelt hat, wie sich die Kultur entwickelt hat, weil das ja sehr stark von Österreich beeinflusst war. Natürlich setzt man sich da auseinander und eben auch durch das Sprachliche, weil man darf das ja nicht vergessen, das ungarische Deutsch ist ja kein deutsches Deutsch, sondern österreichisches Deutsch vom Einfluss her. Und ja. Die Ziehmutter von Andreas ist ja eigentlich auch Wienerin, ne? Aha. Die ist mit dem Ungarn verheiratet. Also wo es dann auch darum geht, es kommen sehr viele Einflüsse, weil Ungarn zu der Zeit eben durch die K&K-Monarchie und das war ja ein Vielvölkerstaat, ganz viele unterschiedliche Einflüsse hatte und da muss man sich dann schon im Vorfeld sehr damit beschäftigen. Jetzt beim Proben selber ging es eher nur stückbezogen auf Dinge, die dann auch da stattfinden und meistens auch über die Sprache definiert sind.
Mhm. Sonst wäre es natürlich sehr komplex, also Österreichisch noch mit reinbringen. Also.
Genau.
Dann noch Sprach, also Wortbesonderheiten, was in Österreich nicht immer das eine und dasselbe dann bedeutet. Also, dass man, was weiß ich, zu Kartoffel halt eben nicht Kartoffel sagt, beispielsweise.
Ja, da geht es dann eher darum, also jetzt, weil wir ja nur eine Wienerin im Stück haben, die haben dann gesagt, dann gehen wir eben auf Attribute, wenn wir sagen, Jogge, dass man diese Dinge eben herausnimmt, dass dadurch klar wird, okay, es ist im Grunde genommen ja auch eine Kunstsprache für unseren Fall und dass man es aber als wienerisch erkennt.
So, dann gibt es dieses Jahr im Vergleich zu letztem Jahr noch ein weiteres Stück, nämlich wieder ein Kindertheaterstück. Das hat man ja sonst in der Burgruine immer, also dieses große Hauptstück und dann noch für Kinder weiter Theaterstücke. Sonst wäre zum Beispiel Hanna Köhler hier auch nie dazugekommen. Ne?
Ja, das stimmt.
Und da war ein, wie lange ist das jetzt schon wieder her? 2 Jahre, 3 Jahre mindestens, glaube ich, ne? Dass Kurt Rösch da den Räuber Hotzenplotz gespielt hat.
Das dürfte 3 Jahre her sein, ja, genau.
Ja. Ist mir natürlich auf den Leib geschneidert und er kommt ja so unterhalb von Leofels, wenn man so will, aus dem Jagdtal. Der spielt dieses Jahr wieder.
Er spielt wieder die Hauptrolle, wieder den Räuber Hotzenplotz, genau.
Und der spielt dann sozusagen auch am Bahnhof.
Der spielt auch am Bahnhof, genau. Ja. Neues vom Räuber Hotzenplotz heißt dieses Stück.
Von Ottfried Preußler auch wieder und das macht der Kollege Bauer, ne?
Genau.
Der hat ja dieses Jahr auch 2 Stücke zu inszenieren, wenn ich es richtig erinnere. Ist noch eins in, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, in Reubach beim Sommertheater dann. Die starten im Juli erst. Und jetzt hat er aber vorher noch den Räuber Hotzenplotz fertig zu machen. Das sind, glaube ich, im Vormittagsaufführung vorwiegend.
Wenn vorwiegend sind das Vormittagsaufführungen, aber wir spielen auch, also die spielen auch 2x um 15 Uhr.
Ah ja. Okay, gut, wir haben das Wesentliche durch, denke ich, zu den Burgschauspielen Leofels in Gerabronn vor dem alten Bahnhof. Ich bedanke mich fürs Kommen an dieser Stelle schon mal und habe noch ein Stück herausgesucht, diesmal von einem richtigen ungarischen Komponisten, nämlich von Béla Bartók, der ja sich auch sehr viel auf Tänze, ungarische Tänze, vor allem aber Bauernmusik bezieht. Da hätte man ja fast auch einen Bezug zu dem Stück wahrscheinlich, mhm, das ja auch so mehr so im ländlichen Bereich spielt.
Genau.
Bedanke mich bei Hanna Köhnlechner, bei Tassilo Frank und bei Jan Käfer fürs Kommen hier zu Freilichtradio auf Radio Störfunk und wünsche wie immer toi toi toi, bitte keine Antworten.
Genau, nicht Danke sagen.
Los geht's nämlich am Freitag, diese Woche Freitag, 12. Juni. 20.30 Uhr ist ja Aufführungsbeginn. Das heißt, man sollte aber schon so wahrscheinlich 20 Uhr spätestens da sein.
Ja, allerspätestens. Also man eher muss, früher.
Weil die Parkplatzsituation, ich glaube, man muss ein Stückchen
muss ein paar dran Meter
vorbeifahren
laufen, ja,
und dann wieder zurücklaufen. Das heißt, man sollte mindestens, denke ich, 10 Minuten einplanen.
Ja, möchte vielleicht auch vorher noch eine Wurst essen.
Ja, vielleicht. Eine Pause gibt's aber, oder?
Eine Pause gibt's, ja.
Ja. Also kann man sich noch überlegen, wenn man es vorneweg dann nicht, halt in der Pause oder hinterher.
Genau.
Ja, Firma, wie hieß denn diese Firma nochmal, wo diese Parkplätze
Bürgert
sind? Bürgert.
Ja, genau.
Bei der Firma Bürgert sind da die Parkplätze dann ausgewiesen, weil sonst sieht es ein bisschen schlecht aus, sonst würden sich die Anwohner, glaube ich, nicht sonderlich freuen, wenn die Straße vollgeparkt ist. mitten im Ort. So, also am 12. Juni geht's los und dann sind wie viele Aufführungen geplant in der Folge?
11 Stück.
11 Stück über 3 Wochen, glaube ich, ne?
Genau.
Über 3 Wochen. Näheres findet man über www.burgschauspiele.de.
Genau.
Das habe ich richtig gesagt.
Gut. Ja.
Also hier jetzt Bartok zum Schluss.